und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist die 15. Kalenderwoche, noch 23 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland und wir sind nach zwei Osterfolgen wieder aktuell. Und neben mir der aktuelle Kollege vom Dienst, Andreas Niesmann.
Hallo Steven, und heute bei uns ist zu Gast ein besonders gut informierter und besonders sympathischer und netter, dynamischer Kollege, Veit Medik, Korrespondent im Hauptstadtbüro des Spiegel. Zurzeit beobachtet er vor allem CDU und CSU. Vorher hat er viele Jahre lang mit mir zusammen die SPD beobachtet und er war zwei Jahre USA-Korrespondent für den Spiegel in Washington, ist Mitherausgeber eines neuen Sachbuchs über die Corona-Krise mit dem Titel Lockdown und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Veit.
Hallo, ich freue mich auch.
Herzlich willkommen. Und zu dritt reden wir in dieser Woche über folgende Themen. Eisern Union, Chaostage in der K-Frage von CDU und CSU.
Es wird einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Vorsitzenden geben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt.
Jetzt wird's bunt. Die Corona-Notbremse soll künftig der Bund ziehen.
Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch.
Klein, aber oho, Position, FDP, Linke und AfD legen ihre Wahlprogramme vor.
Es geht einzig und allein darum, ein politisches Zeichen zu setzen, eine politische Botschaft zu setzen, die draußen von unseren Wählern wahrgenommen werden kann.
Und wir steigen direkt ein in die Rubrik
Duell der Woche.
Ja, das Duell der Woche ist vermutlich das Duell des Frühjahrs mindestens, nämlich das natürlich zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union. Veit, nach dieser wilden Woche, wie groß ist der Schaden für CDU und CSU?
Ja, also ich glaube, er ist schon riesig, weil man muss sich das mal vorstellen, wir sind jetzt irgendwie 5 Monate vor der Bundestagswahl und die Union steht ja im Grunde genommen komplett blank da. Also sie hat nicht nur keinen Kanzlerkandidaten, sie hat auch kein richtiges Programm, sie hat keine richtige Idee, sie ist strategisch schlecht aufgestellt. Es gibt plötzlich wieder tiefe Gräben zwischen CDU und CSU. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist wirklich ein riesengroßes Schlamassel, in das die Union da reingeraten ist, so kurz vor der Bundestagswahl. Und also mich macht das ehrlich gesagt auch ein bisschen fassungslos, weil es war eigentlich ja doch einiges absehbar, was da passiert. Also es ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass irgendwie die Union eine Kanzlerkandidatur klären muss, sondern das war schon vor dem Parteitag im Januar klar. Und es war auch klar, dass Medien ein Interesse an einer Duellsituation haben werden zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Es war auch klar, dass die Umfragen eine große Rolle spielen werden. Und es war auch klar, dass Söder ständig von der Seitenlinie weiter reinpinkeln wird in dieses Verfahren. Insofern, glaube ich, ist es schon ein Wahnsinnsführungsversagen, dass man sehenden Auges ja in diese Krise geschlittert ist und die Frage der Kanzlerkandidatur nicht viel früher geklärt hat, nämlich direkt nach dem Parteitag.
Man hätte es ja wahrscheinlich nur klären können, wenn einer der beiden den Merkel-Move gemacht hätte und beim Frühstück zurückgezogen hätte.
Ja, aber ich sag mal, wenn ich mich mal an den Parteitag erinnere, Ende Januar, ja, da ist es richtig, Armin Laschet ist auch da mit einem relativ knappen Ergebnis gewählt worden. Aber die Bestätigung per Briefwahl war ja dann doch deutlicher. Ich glaube, das waren irgendwie 85% oder so. Und allgemein, glaube ich, gab es für eine gewisse Zeit in der Union, vor allem in der CDU, doch eine große Erleichterung, jetzt endlich mal diese Frage des Parteivorsitzes geklärt zu haben. Laschet hatte eine doch relativ große Autorität. Er hat dann in den ersten Tagen auch durchaus einige Sachen richtig gemacht. Das wäre, glaube ich, der Zeitpunkt gewesen, wo er zu Söder hätte gehen können und sagen können, pass auf, wir wollen das freundschaftlich klären, aber ich sag dir eins, ich will es auf jeden Fall machen und ich habe die Rückendeckung meiner Partei, ich bin gerade zum Parteivorsitzenden gewählt worden und bevor wir da in eine Riesenkrise schlittern, lass uns das jetzt klären. Das wäre, glaube ich, der Zeitpunkt gewesen. Das Kalkül hinter einer späteren Entscheidung war immer, nicht zu lange neben der Kanzlerin als Kanzlerkandidat herlaufen zu müssen und so weiter, ist alles richtig und Natürlich sind so ein paar unvorhergesehene Sachen natürlich auch passiert seitdem. Also die Maskenaffäre hat voll reingehauen, sage ich mal. Die Landtagswahlen sind dramatischer ausgefallen, als man das, glaube ich, in der Union antizipiert hat. So dass der gesamte Stimmungsabschwung, ja, der dramatische Stimmungsabschwung, der war ja nicht eingepreist, der war nicht vorgesehen. Ja. Laschets Gameplan, glaube ich, war immer, wir surfen so auf 35-36% in Umfragen so Richtung Bundestagswahl. Dann ist es auch mehr oder weniger egal, wann wir den Kanzlerkandidaten klären. Und dann ist es auch völlig unumstritten, dass ich das mache, weil da braucht es keinen Retter, da braucht es keine Sehnsuchtsfigur. Es braucht jemanden, der irgendwie diese Ruhe so halbwegs Richtung September bringt. Ja, da wäre er eigentlich ein halbwegs geeigneter Kandidat gewesen. Ich glaube, jetzt ist er eigentlich nicht mehr der richtige Kandidat, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht so richtig, wie ein Wahlkampf mit Armin Laschet eigentlich noch funktionieren soll. Er ist massiv beschädigt nach den letzten Wochen. Ich würde fast sogar sagen, er ist irreparabel beschädigt. Man muss sich das mal vorstellen, was in der Fraktion passiert ist. Das war ja keine normale Fraktionssitzung. Da sind 2 Dutzend CDU-Abgeordnete aufgestanden und haben gesagt, mehr oder weniger direkt, Armin, mit dir verlieren wir die Wahl. Wir sind für Markus Söder. Das sind ja auch keine normalen Wortmeldungen, sondern das ist ja eine Entladung, die da stattgefunden hat, ja, die auch so schnell, glaube ich, nicht mehr einzufangen ist und die natürlich auch, was die Autorität von Armin Laschet angeht, ihre Spuren hinterlassen wird und auch schon hinterlassen hat. Man merkt ja, dass sozusagen das Momentum auch so doch jetzt eher in Richtung Markus Söder neigt. Aber wir wissen nicht, wie die Union entscheidet. Theoretisch kann Armin Laschet auch einfach weiterhin komplett durchziehen und sagen, ich habe die Rückendeckung von Präsidium und Vorstand, ist mir alles scheißegal, ich werde Kanzlerkandidat.
Lass uns die Entstehungsgeschichte doch einfach nochmal versuchen, so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Es gab ja irgendwie verschiedene Steps. Den ersten hast du schon genannt, Veit. Letztendlich nach dem Parteitag war so ein Momentum da, da hätte Laschet reingehen können und sagen können, Leute, come on, ich bin's mit dem Rückenwind. Damals gab es ja auch so ein Kalkül, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass man so gesagt hat, naja, wenn die Landtagswahlen schief gehen, wenn er dann noch nicht Kanzlerkandidat ist, geht das nicht so mit ihm nach Hause. Kann man mal im Nachhinein sehen, wie bescheuert so eine parteiinterne Logik eigentlich ist, weil es ja eh mit ihm nach Hause geht. Aber dann hätte das wenigstens im Sack gehabt. Aber wir sind ja jetzt nach so ein paar Monaten des quasi Tänzelns, ne, und des Stichelns von Söder hier und da. Und dann irgendwie hatten wir am Wochenende auf einmal diese Situation, dass beide erklären, sie machen es. Was ja schon auf eine Art auch überraschend war. Dem zuvorgegangen ist ein Telefonat am Samstag zwischen
die
beiden.
Die haben das als Nervenkrieg angelegt. Ne? Also jeder hat gedacht, der andere verliert die Nerven offenbar. Anders ist es
vielleicht
nicht zu
erklären. Vielleicht. Aber die Tatsache, dass Laschet schon in dem Gespräch mit Söder ist ja offensichtlich nicht geschafft hat, ihm zu signalisieren, pass auf, du sitzt echt am kürzeren Hebel, überlegst dir nochmal, war vielleicht schon ein Zeichen, dass die Frage doch offener ist, als viele geglaubt haben. Ja, und Söder hat, glaube ich, sehr gut erkannt, wie die Stimmung in der Bundestagsfraktion zum Beispiel ist. Das haben Laschets Leute, glaube ich, doch massiv unterschätzt. Laschet, das hört man so auch aus dem Präsidium und so, hat doch in den letzten Tagen auch noch geglaubt, das laufe eigentlich so von allein und es gebe da so praktisch einen Automatismus, ja, am Ende werde er es. Und das ist so nicht gewesen. Man hat das schon gespürt, ja, in der Bundestagsfraktion, wenn man mit Leuten geredet hat aus den unterschiedlichsten Landesgruppen, ja, dass da doch die Zweifel an Laschet wahnsinnig groß sind, dass der Druck auch von der Basis, ja, wahnsinnig hoch ist. Also das ist eine außerordentliche Situation gerade.
Und du kannst die Umfragen einfach nicht wegdiskutieren. Also ich finde jetzt auch, der Söder kriegt im Moment den schwarzen Peter, weil er ja eigentlich am Sonntag gesagt hat, ist ein Angebot, ja, may the best man win, wenn die CDU sagt, ja, Laschet macht es, ja, dann gehe ich ohne Groll, das sagt ja er extra noch, ja, zurück nach Bayern, wo ich ja eh hingehöre, quasi bis diesen Sonntag. Und dann hat er gedacht, okay, jetzt gucken die auf die Umfragen, also das ist jetzt meine Lesart, ja. Ja. Gucken die auf die Umfragen und sehen, mit Laschet verlieren wir, mit Söder gewinnen wir, dann sagen sie, gut, dann soll es Söder machen. Und das ist nicht aufgegangen und dafür hatte niemand mehr einen Plan, oder? So.
Genau. Also ja, da muss man auch sagen, hat Söder vielleicht auch einen Fehler gemacht, am Sonntag das so darzustellen und so ein Angebot praktisch zu machen nach dem Motto, ja, wenn ihr euch hinter euren Vorsitzenden stellt, dann ist das Zeichen für mich, ich bin raus, so ungefähr. So hat es die CDU aufgenommen und interpretiert, ja.
Und dann hat sozusagen der Söder am Montag, als er merkte, das läuft so ein bisschen gegen ihn, hat er schnell mal die Regeln verändert. Das ist schon eine brutale Vorgehensweise und eine eiskalte Vorgehensweise und eine, die natürlich seine Popularität in der CDU jetzt auch nicht erhöht, sage ich mal, ne? In Teilen der CDU jedenfalls. Aber er hat natürlich, weil in dem Wissen, dass in der Bundestagsfraktion die Stimmung ist, wie sie ist, wollte er die Entscheidung unbedingt noch offen halten, bis die Bundestagsfraktion tagt. Und das ist ihm gelungen.
Was ich gerade sagen wollte, alle schieben jetzt Söder für das, was wir gerade besprochen haben, den schwarzen Peter zu. Aber da Laschet es vorher nicht geklärt hat, in der jetzigen Situation ist es doch tatsächlich so, dass ein Kanzlerwahlverein, also jetzt kaum noch sehenden Auges, den Laschet aufstellen kann, der wirklich hinter jedem Parteivorsitzenden in Deutschland liegt in Beliebtheitswerten.
Vielleicht ein Punkt dazu, auch Andreas, weil du ja auch lange die SPD beobachtet hast. Ich finde, in diesen Tagen erinnert man sich schon häufig an das, was so in der SPD in den letzten Jahren passiert ist. Ja? Also mich erinnert auch Laschets Agieren gerade doch frappierend zum Beispiel an das von Martin Schulz in dem Moment, als Schulz sagte, er wird jetzt Außenminister. Obwohl er innerparteilich schwer unter Druck war wegen seiner Kehrtwende in Sachen großer Koalition. Obwohl er eine Wahnsinns-Wahlniederlage zu verkraften hatte und obwohl seine Popularitätswerte dramatisch abgestürzt waren. Ähnliche Situationen. Aber er hat sozusagen die Zwangslage der Führung, ihn nicht stürzen zu können, ausgenutzt, um sich ein Stück weit nach vorne zu katapultieren. Das Gleiche macht Laschet jetzt in einer Weise auch. Ja? Also sozusagen die natürliche Betrachtung wäre ja, mein Gott, jemand mit solchen Umfragewerten, ja, mit so einem Imageproblem auch im Verlauf des vergangenen Jahres, der dürfte eigentlich normalerweise nicht in die Nähe einer Kanzlerkandidatur kommen. Ja. Aber weil er eben erst so kurz Parteivorsitzender ist, kann man sich auch nicht offensiv gleich wieder gegen ihn stellen und ihn wieder loswerden. Das wäre ja, würde sozusagen alles delegitimieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Eine fürchterliche Zwangslage, ja. Und das deswegen kann er immer noch diesen Posten beanspruchen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Situation.
Ja, das ist diese Parteilogiken, die dann da funktionieren. Ne? Also die Führung der Parteien operieren in ihren Parteilogiken. Und das ist in sich ja auch total logisch. Ne? Also aus einer CDU-Logik vor 3 Monaten noch nicht mal. Ich glaube, es sind 2 Monate und 2,5 Wochen oder so. 9 Vorsitzenden gewählt. Da ist es einfach die totale Logik jedes Parteitheaters drauf zu sagen, den können wir hier nicht beschädigen. Das ist undenkbar, nachdem wir irgendwie über ein Jahr gebraucht haben, um den Kerl da hinzukriegen. Davor kam Kammerbau, das ganze Drama. Also sagst du, Augen zu und durch, scheißegal. Ne? Und irgendwie sind wir inzwischen an einem Punkt, die SPD ist da wahrscheinlich einfach 4-5 Jahre der Union voraus, auch aus Not und aus Verzweiflung und Frust, dass eine Basis sagt, niet. Ne, eure Spitzenfunktionärslogiken in eurem Adenauerhaus, in eurem Willy Brandt-Haus, die könnt ihr euch sonst wohin nageln. Da machen wir nicht mehr mit. So, das ist total interessant, aber es ist so eine Disziplin, dieses Parteisoldatentum, das ist eigentlich quasi weg.
Das ist weg, ja. Also ich glaube, dass der Söder, also der hat ja nun auch nicht immer sauber agiert, sag ich mal, in den letzten Jahren. Ne? Das ist ja schon auch ein Schmierfink und irgendwie also ein kaltblütiger Machtpolitiker und so weiter. Aber was er natürlich erkannt hat, ist, dass Parteien heutzutage nicht mehr so funktionieren wie vor 20 Jahren, sondern andere Sehnsüchte haben, andere Entscheidungsmechanismen, andere auch Entscheidungsfindungsmöglichkeiten. Es ist nicht mehr nur dieses Top-Down. Ja, das wird in der Regel fast als erzwungene Entscheidung wahrgenommen von weiten Teilen der Partei heutzutage. Und natürlich sind Personen viel wichtiger als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es scheißegal, wen die Union aufgestellt hat, mehr oder weniger als Kanzlerkandidat, weil jeder Zweite sowieso noch die Union gewählt hat. Ja, egal, wer da antritt. Das ist ja nicht mehr so. Das Parteiensystem ist in totaler Unordnung. Ja? Die Mehrheitsverhältnisse sind unübersichtlich geworden. Deswegen ist es umso wichtiger, mit wem man antritt, damit der überhaupt noch dafür sorgt, dass diese Partei in diesem Parteiensystem überlebt. Ja? Und das hat er erkannt. Und die Sehnsüchte nach einer Führungsfigur, sage ich mal, ja, die bedient er ja mit seinem so halbautoritären Gehabe auch in der Pandemie und dem Eindruck, den er so erweckt, er habe alles unter Kontrolle. Obwohl er das ja auch nicht immer hat da in Bayern. Ne? Aber trotzdem, strategisch hat er das, glaube ich, erkannt, dass Parteien da anders funktionieren als früher. Ähnlich ist es ja am Dienstag verlaufen in der CDU-Fraktion. Das war ja auch nicht der Riesenaufruhr und das waren nicht die brutalen Attacken auf Armin Laschet. Er hat ja auch seine Unterstützer gehabt, ja. Aber es waren dann Stimmen, die gesagt haben, ich lese dir jetzt einfach mal vor, was hier so ankommt an E-Mails, wenn du antrittst. Die treten aus, ja. Das ist total schmerzhaft einfach, ja. Aber ich glaube, die wollen ihm gar nicht schaden persönlich. Die würden
ihm bei Alkoholikern, die so sagen, okay, mögen dich, aber die Fahne riecht jeder.
Genau so ist es, genau so ist es.
Aber das ist doch in den Logiken unseres politischen Systems ist das doch brutal. Einem Parteivorsitzenden zu sagen, ey Alter, du bist es jetzt seit 3 Monaten, aber ich lese dir jetzt mal vor, wenn wir dich aufstellen, verlieren wir die Wahl.
Total.
Also was Schlimmeres kannst du ihm eigentlich gar nicht
brutal.
Sagen.
Es ist brutal. Er verliert natürlich das Gesicht, aber die Tatsache, dass viele Abgeordnete das in Kauf nehmen, ja, zeigt ja, was für eine Panik die haben, im Herbst ihr Mandat zu verlieren. Also da muss ja die reine Angst herrschen, ja, in der Bundestagsfraktion. Okay, kann ich auch verstehen, angesichts der Lage der Union, in der sie gerade ist. Die ist ja auch echt verheerend. Aber sozusagen diese Neigung, jetzt mal auszusprechen, was ausgesprochen werden muss, das ist schon wirklich ein sehr, sehr interessant, diese Entladung sozusagen, die da stattfindet, das ist schon wirklich ein interessanter Vorgang.
Das stimmt.
Aber es gibt keine Sehnsüchte in der CDU-Führung nach Markus Söder. Das muss man auch festhalten. Die Abneigung gegenüber der CSU und die Erinnerung daran, wie Markus Söder agiert hat, auch gegen die CDU und agitiert hat gegen die CDU in der Flüchtlingskrise, in anderen Zusammenhängen, das ist noch total da. Und ich kenne Leute auch aus der Führung der Union, die sagen, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat wird, bin ich mir nicht sicher, ob ich für die Union das Kreuz machen kann in der Wahlkabine.
Für seinen letzten Karriereschritt dazu kommen, wo er jetzt ist, hat er ja schon mal die CDU geopfert. Das muss man einfach sagen. Und jetzt will er mit ihr weiter Karriere machen.
Ja, und ein Punkt würde ich an der Stelle auch noch, würde mich schon auch interessieren, wie du es einschätzt. Der Söder galt ja wirklich immer, du hast es auch gesagt, so als der schmutzelnde, umtriebige Typ, den man auch nicht so richtig über den Weg getraut hat. Das hat er ja wirklich in einem selten dagewesenen Imagewandel in den letzten 2 Jahren nach dieser Flüchtlingseskalation eigentlich hingekriegt, das zu korrigieren. Unglaublich, hat man ja ganz selten, dass Politiker das mal schaffen. Ne? Sigmar Gabriel hat sich da seine gesamte Karriere dran versucht, sein Image zu korrigieren. Aber jetzt, ja, in dieser Situation, guter sehen Punkt, wir auf einmal wieder den alten Söder. Den bösen Intriganten, den fiesen und so. Und ich frage mich jetzt in der Bevölkerung, schlägt das jetzt nochmal durch? Also werden die Leute auf einmal wieder sagen, stimmt ja, der Söder war ja eigentlich total böse. Oder sagen die Leute, weil sie ihn inzwischen so geil finden, dass sie jetzt sagen, na, was soll er denn machen, wenn der Laschet da an seinem Job klebt? Ja, irgendeiner muss es ihm ja mal sagen. So, das finde ich die total spannende Frage. Was macht das jetzt mit dem Image von Söder?
Super, super interessanter Punkt, genau. Oder ist es vielleicht wirklich so, dass die Leute ihn so geil finden, dass sie sagen, boah, jetzt ringt der sogar diese CDU-Spitze nieder. Ja?
Könnte das sogar wäre der sein. Trump, ja?
Könnte sein.
Das wäre der Donald Trump-Effekt.
Das wäre der Trump-Effekt. Und genau, also es hat ja auch was Beunruhigendes, muss man ja auch sagen. Auch dieser Personenkult. Total. Und sozusagen diese Tatsache, dass er durch Kommunikation auch dramatische handwerkliche Fehler überdecken kann. Ja? Die spielen überhaupt gar keine Rolle in der Bewertung von Markus Söder. Ja? Dass der da auch versagt hat teilweise in Bayern. Ja? Muss man auch mal sagen. Und das spielt aber ist völlig unerheblich offensichtlich in der Frage, wie Leute Markus Söder betrachten. Und das, da entkoppelt sich sozusagen das Handwerk von vielen anderen Dingen, ja, die für die Bewertung von Politikern relevant sind. Das ist nicht nur ein cooler Trend, sage ich mal.
Die Uhr tickt und das Thema ist verwandt, auf das wir jetzt blicken wollen. Und immerhin hat es auch historische Ausmaße. Das ist natürlich für uns Hauptstadtkorrespondenten, die vor allen Dingen auf Machtpolitik gucken, nicht ganz so spannend. Aber das mit Abstand wichtigste sachpolitische Thema der Woche in der Rubrik
Plottwist der Woche.
Ende voriger Woche dachten wir noch, Merkel ist in der Corona-Bekämpfung mit ihrem Latein am Ende. Nach der verkorksten Osterruhe wurde plötzlich die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag, wäre die ja gewesen, abgesagt. Die Leitartikel waren schon fertig geschrieben, Bankrotterklärung und so weiter. Und dann, Überraschung, die Länder stimmen zu, dass sie quasi entmachtet werden. Und es gibt jetzt die Bundesnotbremse im Infektionsschutzgesetz. Andreas, jetzt aber wirklich kurz mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie konnte es plötzlich so weit kommen? Ich habe
Da sagst du, das hat mit Machtpolitik nichts zu tun. Also aus meiner Sicht ist das nichts anderes als Machtpolitik, was da stattgefunden ist. Wie konnte es so weit kommen? Also ich glaube, der Trick hier war, dass Merkel und Scholz sich verbündet haben. Und gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch. Das war, und Scholz hat ihr da ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Er hat die SPD-Ministerpräsidenten, zumindest ist das so zu hören, wird das so dargestellt, am Freitag auf Linie gebracht, mehr oder weniger. Und das ist auch, glaube ich, eine Rolle, in der Scholz sich sehr gefallen hat. In dem Moment, wo Laschet noch nicht mal seine eigene Landesregierung in NRW hinter sich hat, bei der Bundesnotbremse, die FDP will das ja nicht, da managt Scholz mal eben die SPD-Ministerpräsidenten. Man hat so ein bisschen Knurren gehört. Aus Niedersachsen zum Beispiel fand man es nicht so lustig. Weil hat ja gesagt, naja, braucht keiner, aber schadet nicht. Das ist schon auch ein bisschen rotzig.
Ja, absolut. Ja. Aber ich sehe es genau wie du. Es hat eine totale machtpolitische Komponente. Also weil der Scholz, glaube ich, gesehen hat, dass das Thema eher die Union spaltet als die SPD. Und man sieht das jetzt. Also in der Fraktion zum Beispiel, in der Unionsfraktion, gibt es schon massive Widerstände. Also bis in die Fraktionsspitze hinein, nicht Brinkhaus, aber etwas drunter. Also herrscht regelrecht Entsetzen, ja, darüber, wie dieses Gesetz formuliert ist. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so 1:1 irgendwie durchgeht, ja. Also was die Ausgangssperre
ist. Ja, man muss ja nochmal zum Protokoll geben, schon für die Reform davor, die dritte Fassung Infektionsschutzgesetz, hatte Schwarz-Rot keine eigene Mehrheit mehr. Das haben die Grünen gerettet. Und das liegt an den CDU-Abweichlern, die du gerade nennst, ne? Oder CDU-CSU-Abweichlern.
Ich glaube sozusagen, dass manche Kritiker sind da sachpolitisch geleitet, weil sie einfach finden, sowas wie eine Ausgangssperre geht nicht, ja, Beraubung von Freiheitsrechten und so weiter, überhaupt Lockdown, wir würgen die Wirtschaft ab und so weiter, wir müssen uns über kreativere Lösungen Gedanken machen und so, ja. Die anderen sagen aber auch, dass es doch eigentlich komisch ist in einer Situation, wo man sagen kann, der Bund hat, also die Bundesregierung hat in der Pandemiebekämpfung in den letzten Monaten doch eher versagt, was das Impfen und die Teststrategien und so weiter angeht und jetzt plötzlich alles an sich reißen will. Also das ist ja irgendwie, passt das nicht so richtig zusammen. Auch ich würde da sagen, als Beobachter bin ich eher skeptisch, ja, also ob sozusagen so eine Zusammenführung beim Bund, der nun nicht belegt hat, dass es alles 1A, dass er alles 1A managen kann in den letzten Monaten, ob das wirklich hilfreich ist.
Das passt insofern, als dass das Einzige, was der Bund halt immer gemacht hat, die Lockdowns waren und ist ja ein Lockdown-Gesetz, ne? Also aber ich sehe es so wie du, also die Pandemie haben die halt, also das, wofür sie zuständig waren, haben sie nicht hingekriegt.
Merkel hat natürlich schon einen Punkt, wenn sie jetzt sagt, ich reiße ja hier eigentlich gar nichts an mich, sondern das Einzige, was ich mache, ist, ich gebe euch jetzt quasi vor, dass die Spielregeln, die ihr euch selber gegeben habt, dass ihr euch an die auch halten müsst. Das ist ja das, was sie da am Ende beschließt. Was ich mich allerdings frage und was so ein bisschen über diese ganze machtpolitische Komponente hinausgeht, ist, die Virologen sagen, das reicht alles nicht. Und die haben in letzter Zeit einfach auch immer recht gehabt. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, wir müssen jetzt alle in den Super-Lockdown, habe ich persönlich auch wenig Lust drauf. Aber der Punkt ist, die CDU diskutiert gerade ihre ganze Führungsgeschichte, so Bund und Länder fetzen sich da, wie sie es jetzt mit diesem scheiß IFG machen und am Ende des Tages galoppieren uns hier die Infektionszahlen weg, die ersten Intensivmediziner warnen vor dieser Triage-Situation. Ich habe den Eindruck, so nah wie jetzt waren wir noch nie dran, dass wir wirklich so den Kollaps des Gesundheitssystems dann doch noch erleben.
Absolut, wobei, das ist jetzt vielleicht die Bürgersicht, ja. Irgendwie so ganz will einem das ja auch nicht in den Kopf, warum das eigentlich so kommt, ja. Also wir haben ja jetzt durchaus ein paar Leute, die jetzt auch schon geimpft sind. Wir leben jetzt seit einem Jahr mit der Pandemie, halten uns schon auch an viele Regeln, waschen Hände, tragen überall Maske, fahren weniger öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Und trotzdem ist es so eine gewaltige Welle, ja. Also da haben wir offensichtlich Mutante. Was total unterschätzt. Klar, Mutante und so weiter, genau. Da haben wir was total unterschätzt und das sozusagen die Politik da nicht reibungslos funktioniert und es sozusagen Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund und Land und so weiter gibt, erschwert natürlich die Situation doch massiv, ne? Aber ich bin gegenüber einer Zentralisierung, auch aus historischen Gründen, immer ein bisschen skeptisch, ja, weil wir sind eigentlich ganz gut gefahren 70 Jahre jetzt, dass es eben irgendwie nicht so zentral lief wie in anderen Ländern, ja, sondern dass wir regionale Zuständigkeiten hatten. Selbst in der Pandemie, finde ich, hat sich das hin und wieder gezeigt, dass das eben auch Vorteile haben kann vor Ort. eigene Entscheidungen zu treffen.
Ja, wenn die Ministerpräsidenten einfach das wirklich genutzt hätten und gesagt hätten, so jeder Einzelne quasi, was beim Bildungsföderalismus immer als Argument angebracht wird, ich zeige jetzt mal, wie man es gut macht, ja, und das dann wirklich mal durchgezogen hätten, im richtigen Moment schließen und dann sich ein Testkonzept ausdenken und alles, dann wäre ihre Stunde gewesen oder die Stunde derjenigen, also quasi was Söder jetzt vorgibt, geschafft zu haben, wenn das jemand wirklich geschafft hätte, dann hätte es nicht zu dieser Bundesnotbremse kommen müssen. Gut, aber immerhin haben wir jetzt durch diese Bundesnotbremse mal wieder von der Opposition gehört. Die hat ja das Eilverfahren verhindert. Das hat die Virologen wiederum wahrscheinlich gefreut. Spannend wird jetzt, wir haben es gerade schon gesagt, wie die Grünen abstimmen. FDP, AfD und Linke haben schon jetzt gesagt. Und das passt perfekt zu unserer nächsten Rubrik.
Programmhinweis.
Gleich drei Oppositionsparteien, die drei kleinen, haben ihre Wahlprogramme vorgestellt oder zumindest Entwürfe dafür, FDP und Linke. Und bei der AfD gab es einen Programmparteitag in der Hauptstadt der Erregung in Dresden. Ich würde sagen, wir haben nicht viel Zeit. Wir machen das im Schnelldurchlauf und wir besprechen die Partei zuerst, wo euch das beste Highlight aus den Programmentwürfen einfällt.
Ja, mein Highlight war AfD. Ne? Also das muss man irgendwie ganz klar sagen. Also diese, vor allem noch nicht mal das Programm, ich meine, Austritt Deutschlands aus der EU war jetzt irgendwie auch nochmal so ein kleiner Klopper, dass sie das da wirklich reinschreiben. Aber einen wundert da ja auch irgendwie in Wahrheit nicht mehr so besonders viel bei den Jungs und paar Mädels, die da rumrennen. Aber mein Highlight war, dass sie sich diesen Slogan geben, Deutschland aber normal. Wo man ja auch bei vielen Dingen, die AfD so abzieht, fragen kann, wie normal das ist. Also war mal normal vor 40 Jahren vielleicht oder wie auch immer. Aber gut, Schwule unterdrücken, Frauen an Herd und so, das ganz normal. Aber wirklich lustig fand ich schon, dass Jörg Meuthen sich dann auf die Bühne stellt und irgendwie erzählt und normal ist für uns irgendwie, wenn Mutter, Vater und Kind zusammenleben und gleichzeitig Alice Weidel ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommt und sagt, ja, was sagen Sie denn jetzt dazu? So, und man weiß ja, Alice Weidel lebt mit einer Frau und zwei Kindern zusammen. Und wie sie dann so völlig angepisst sagte, ja, also das ist, für mich ist das, wie ich lebe, normal. Klammer auf, da hat sie ja auch völlig recht, Klammer zu, aber man merkt auf einmal diese Zerrissenheit dieser Partei.
Aber ist es nicht eigentlich total abgefahren? Also ich hab mir das auch angeguckt da auf dem Parteitag. Also ich war nicht da, aber ich habe es sozusagen medial konsumiert. Und so wie die AfD auch in den vergangenen Monaten auftritt, ja, in totaler Zerrissenheit, in strategischen Konflikten, mit Konzepten, wo man sich fragt, nee, sorry, das müssen doch die Leute irgendwie blicken, dass es nicht funktioniert heutzutage, ja. Eigentlich müsste diese Partei längst implodiert sein und sozusagen hinter der Piratenpartei irgendwie noch auftauchen prozentual, ja. Aber es ist scheißegal, was sie machen, ja, wie zerstritten sie sind und wie orientierungslos. Sie können eigentlich auch sagen, was sie wollen. Sie haben ein offensichtlich stabiles Wählerpotenzial von ungefähr 10%. Ja, das ist ein Block im Bundestag, der natürlich auch Koalitionsbildungen total erschwert nach der Bundestagswahl. Und es ist insofern natürlich wahnsinnig beunruhigend, als dass es eben zeigt, welche Verdrossenheit sozusagen über die, ich sag mal, etablierten Parteien, ja, über die Volksparteien und über auch andere, es offensichtlich gibt in der Bevölkerung, dass sie solche Leute, ja, vorziehen, ja, obwohl es vollkommen klar ist, dass sie nicht nur orientierungslos, sondern teilweise kriminell sind.
Jetzt haben wir natürlich über die Orientierungslosigkeit der anderen Parteien gerade noch geredet und auch Selbstkriminalität spielte da eine Rolle, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Also
ist schon ein anderes Level, ja. Ne? Also der. Nee.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber ich glaube, es sind einfach zwei Effekte, die dann gleichzeitig passieren. Also ich glaube, wir haben Riesenglück. Wir haben Riesenglück, dass die AfD gerade so zerstritten und so orientierungslos ist, wie sie es ist, weil, sagen wir, bei der Performance der anderen Parteien, wenn die AfD jetzt irgendwie geschlossener wäre, eine charismatische Führung hätte und es irgendwie hinkriegen würde, sich sauberer von rechts abzugrenzen, glaube ich, hätten wir ein ganz anderes Problem.
Exzellenter Punkt. Ja, exzellenter Punkt. Und um nochmal jetzt den Bogen ganz kurz zur CDU zu schlagen, das AfD-Problem ist dann natürlich auch, wird dann natürlich auch erkannt, weil das natürlich in den anstehenden Landtagswahlen im Osten, gibt es ja, glaube ich, zwei noch dieses Jahr, natürlich ein Riesenproblem darstellen könnte. Ja. Kann theoretisch sein, dass die AfD in Sachsen-Anhalt und Thüringen vor der CDU landet. Ja, was machen wir eigentlich dann? Und da ist die Frage des Spitzenkandidaten der CDU natürlich schon relevant. Ja. Wenn es eine Demobilisierung in der Union gibt, dann viel Spaß in den ostdeutschen Ländern, kann ich nur sagen. Insofern.
Genau, ja. Und das hängt an Söder, das, um es mal zu Protokoll zu geben.
Söder Obacht ist da bei Ostdeutsch. Der Personalauswahl, ja.
Ja, mhm. ja. ja. Aber apropos, dieses Deutschland aber normal spielt ja auch auf Corona an, ne? Dass die quasi die sind, die Anti-Lockdown-Partei und die sagen, ey, das ist alles übertrieben. Höcke mit seinem super Zitat. Ohne die vielen Tests hätten wir gar keine Pandemie, so was ja so ein bisschen ist wie, wenn die Polizei keinen Alkoholtest bei mir macht, dann bin ich völlig nüchtern am Steuer. Aber es gibt ja die seriöse Partei, die FDP, die versucht, dass sozusagen dieses Potenzial der, ne, der Corona-Politik, der Lockdown-Kritiker irgendwie einzufangen. Ja, wie läuft das eigentlich?
Ja, ich finde, FDP ist schon ein interessantes, in einer interessanten Situation gerade. Ich meine, vor einem halben Jahr haben wir alle gedacht, die kämpfen wieder mit der 5%-Hürde bei der nächsten Bundestagswahl. Im Moment liegen sie ziemlich stabil da, so im fast zweistelligen Bereich schon. Und ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, klar, dass sie irgendwie ihren Sound so ein bisschen gefunden haben, auch in der Pandemie. Lindner sich ein bisschen stabilisiert hat, aber vor allem daran, dass ihr alter Kassenschlager, ja, die Entbürokratisierung, plötzlich eine Forderung ist, der doch ein paar Leute jetzt zuhören, weil eben in dieser Pandemie klar wird, wie schwerfällig doch unser Staatsapparat auch ist, ja, und wie schwierig manche Prozesse irgendwie sind, weil sie so altmodisch funktionieren und nicht durchdigitalisiert sind und so weiter und sehr deutsch auf eine Weise sind, ja. Und deswegen das, was 30 Jahre lang bei der FDP eigentlich nicht richtig gezogen hat, der Ruf nach Entbürokratisierung, plötzlich erlebt er einen neuen Frühling. Das finde ich eigentlich schon ganz witzig.
Und der Freiheits, ne, und der Freiheitsbegriff. Also ich weiß noch, als die Grünen dann plötzlich das Verbotspartei-Image loswerden wollten und dann auch gesagt haben, wir sind eine Freiheitspartei, da habe ich auch gedacht, ja, mein Gott, wer geht wegen des Freiheitsbegriffs an die Wahlurne? Ist ja im Alltag völlig irrelevant. Und jetzt ist der zurück. Jetzt also hat man ziemlich konkrete Vorstellungen, was Freiheitsrechte sind, die man verteidigen muss.
Ne? Ja, stimmt. Wobei ich doch immer auch erstaunt bin darüber, sozusagen, wie hoch die Zustimmungswerte für eine radikale Lockdown-Politik sind, ja. Also der Zeitgeist scheint mir eher Lockdown als Freiheit zu sein. Das finde ich echt bemerkenswert. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das so der Punkt ist, von dem die FDP gerade profitiert oder eher dieses, dürfen die Wirtschaft nicht abwürgen, wir müssen unser Land moderner machen und wir müssen entbürokratisieren, damit alles ein bisschen schneller geht.
Was ich ganz lustig finde, ist, dass die FDP aber ein Stück weit auch diesen ein Populismus, den man den anderen vorwirft, jetzt natürlich auch macht, ja, zum Beispiel in der Steuerpolitik, das ist wirklich putzig im Wahlprogramm, es werden also niedrige Steuern natürlich, der dritte Kassenschlager der FDP versprochen und weniger Schulden. Und man fragt sich natürlich, wie soll das funktionieren? Christian Lindner, verrat's uns, du hast einen Zauberstab, dann sagen sie Wachstum, naja, das ist genauso wie deren Versprechen, wir lösen den Klimawandel durch technologischen Fortschritt. Das ist so ein Sesam, öffne dich, mit dem du jede Debatte irgendwie totgehauen kriegst. Aber am Ende ist es natürlich keine wirkliche Lösung. Also da versprechen sie so ein bisschen viel und es ist dann so ein bisschen wie bei der Linkspartei, finde ich, die dann sagt, und wir machen 1200 Euro Grundsicherung. Absolut. Und 13 Euro Mindestlohn und 30 Wochen Arbeitsstunden und das finanzieren wir durch Vermögensteuer. Ja, so. Also ein bisschen.
Das war jetzt schon aus dem linken Wahlprogramm, was du gerade gesagt hast?
Ja. Das steht da drin, genau. Und dann haben sie
also bei FDP scheint mir klar zu sein, dass die eher auf Jamaika zielen als auf eine Ampel. Wie ist es bei der Linken? Du hast dir angeguckt. Haben die Rot-Rot-Grünen im Visier?
Ich weiß es nicht. Also als SPD-Beobachter würde ich sagen, das reicht hinten und vorne nicht am Ende des Tages. Also die linken Beobachter, die Menschen, die sich da ganz tief in die Exegese betreiben, die sagen, die haben behauptet, da gäbe es eine Lockerung in Richtung SPD und Grüne. Da steht jetzt auf einmal in dem Programm drin, nicht mehr wir werden alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, sondern wir wollen. Aber sagen wir mal, ey, wenn das jetzt das Entgegenkommen ist, dann würde ich sagen, gute Reise, viel Spaß, Rot-Rot-Grün. Ich sehe es nicht, weil da stehen zum Beispiel auch so Sachen drin, das ist sehr, sehr lustig. Wehretat jedes Jahr 10% streichen, ja, also 10% kürzen jedes Jahr, also so eine umgekehrte NATO-Quote. Mal 5.
Und, so, wie lange wollen sie regieren? Wie lange kann man jedes Jahr 10% kürzen, bis nichts mehr übrig ist? Das ist die Abschaffung des
Schöne Grüße Wehretats. In die USA auch. Ne? Also Trump dreht sich im Grab oder auf dem Golfplatz um. Ne? Also es ist irgendwie Wahnsinn. Also ich sehe es nicht.
Ich glaube auch nicht an Rot-Rot-Grün, ehrlich gesagt. Aber auch, weil es eine andere Option gibt, die vielleicht attraktiver ist und nicht solche Ängste hervorruft. Da ist die Ampel. Das ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass da was entstehen könnte. Also rein rechnerisch funktioniert es schon, sieht man in Umfragen. Die haben ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus immer mal eine Mehrheit. Für die Grünen könnte das eine wunderbare Option sein, um sich sogar das Kanzleramt zu sichern. Und die FDP braucht eigentlich dringend mal andere Partner als nur die CDU. Also für die kann es sich auch strategisch auszahlen, mal so ein bisschen sozusagen die Seite zu wechseln. So, ob die FDP jetzt einen grünen Kanzler wählen würde, das natürlich setzt sie auch nochmal unter gewisse Gewissenskonflikte, sage ich mal. Aber vielleicht geht es im Herbst um die Frage der Union, nach 16 Jahren mal das Kanzleramt wegzunehmen. Und das könnte Bündnisse möglicherweise entstehen lassen, die man gar nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, zumal die FDP dann vor der Frage steht, möglicherweise Schwarz-Grün zu verhindern dadurch, ne?
Genau.
Den grünen Kanzler zu wählen.
Ja, so könnte man argumentieren. Ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie Christian Lindner, dem Jamaika nicht nah genug gekommen ist, dann plötzlich eine grüne Ampel verkaufen soll. Aber andererseits,
wenn die alternative Opposition ist, dann könnte die Ampel für die FDP sozusagen der letzte Strohhalm sein.
Lindner muss regieren. Nach seiner letzten Flucht.
Der muss jetzt besser schlecht regieren als nicht regieren.
Absolut.
Okay. Und mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir bedanken uns bei unseren Produzenten Dennis und Alice und vor allen Dingen bei Veit Medik vom Spiegel. Vielen Dank fürs Hiersein.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
Und wir haben noch eine kleine Botschaft an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen das ja jetzt schon seit ein paar Wochen und freuen uns über eine wachsende Zahl an Menschen, die bei uns wöchentlich reinhören. Und unsere kleine Bitte, wir sind ein kostenloser Podcast, wir bleiben auch kostenlos, aber wir freuen uns über Kommentare, über Likes und wenn Sie uns ganz besonders mögen, ihr uns ganz besonders mögt, auch über ein Abo. Vielen Dank, viele Grüße. Tschüss.
Und bis nächste Woche. Tschüss.